Kommt her und seht an die Werke Gottes, der so wunderbar ist in seinem Tun an den Menschenkindern. Ich grüße Sie mit dem Wochenspruch. Es ist der vierte Sonntag vor der Passionszeit, so zwischen dem Weihnachtsfestkreis und der Passionszeit. Ich habe es falsch gesagt, vierter Sonntag vor der Passionszeit, ja. So Zwischenzeit. Und der Wochenspruch aus den Psalmen, der erinnert uns, es geht darum, was Gott tut als Schöpfer, der die Welt geschaffen hat und auch heute diesen Tag, dann was er getan hat in seinem Sohn Jesus Christus und was er heute an uns tut. Es ist die Erwartung und auch die Grundlage von diesem Gottesdienst, dass er heute etwas tut, hier mit uns, uns Glauben schenkt, uns den Glauben stärkt, uns wieder neu, als Brillenträger sage ich, die Brille putzt für den Glauben, dass wir wieder neu sehen, wer er ist. Und dass wir geborgen sind bei ihm. Ich lade Sie ein zu singen, die güldene Sonne, voll Freude und Wonne, 449, die Verse 1 bis 4. Erheben Sie sich. Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir beten miteinander mit Worten aus Psalm 93. Der steht nicht im Gesangbuch, passt aber gut zum Predigtwort heute. Ich würde ihn einfach vorlesen und lade Sie ein, mitzubeten. Der Herr ist König und herrlich geschmückt. Der Herr ist geschmückt und umgürtet mit Kraft. Er hat den Erdkreis gegründet, dass er nicht wankt. Von Anbeginn steht dein Thron fest. Du bist ewig. Herr, die Wasserströme erheben sich. Die Wasserströme erheben ihr Brausen. Die Wasserströme heben empor die Wellen. Die Wasserwogen im Meer sind groß und brausen mächtig. Aber der Herr ist noch größer in der Höhe. Dein Wort ist wahrhaftig und gewiss. Heiligkeit ist die Zierde deines Hauses, Herr, für alle Zeit. Wir rahmen unser weiteres Gebet mit dem Tessé-Vers »Nichts soll dich ängsten« 547 im Gesangbuch. Und wir singen ihn nachher dann auch noch einmal im Rahmen der Fürbitte. Also vielleicht legen Sie ein Bändel rein. 574, wir singen dann gleich mit der Orgel mit und auch zum Schluss der Gebetsstille. Unser Gott und Vater, wir kommen heute Morgen zu dir, um auf dich zu sehen. Wir wollen offen sein für das, was du uns sagst. Nun sind wir hier mit all dem, was uns umtreibt. Es sind Gedanken und es sind auch viel Ängste, die uns bewegen. Und deshalb möchten wir dich bitten, dass du uns Klärung schenkst, uns selbst dein Wort öffnest. Wir bitten dich deshalb um deinen Heiligen Geist. Still bringen wir vor unseren Gott, was uns besonders bewegt, an Dank und Bitte, an Freude und Not.
Die Schriftlesung von heutiger Sonntag steht in Jesaja 51, die Verse 9 bis 16. Überschrieben ist der Abschnitt: Gott antwortet auf die Klage seines Volkes. Wach auf, Herr, so ruft dir. Wacht auf, zeige deine Macht. brauche sie wie in alten Zeiten. Du warst es doch, der den Drachen Rahab durchbohrt und zerteilt hast. Du warst es, der das Urmeer austrocknen ließ. Du warst es, der mitten durch das Meer einen Weg bahnte, damit ich dein befreites Volk durchziehen konnte. Ja, ich werde die Gefangenen befreien, sagt der Herr. Sie dürfen heimkehren. Voller Jubel kommen sie zum Zionsberg. Ihre Gesichter werden strahlen vor Glück, dass es nicht endet. Freude und Seligkeit erfüllt sie. Klagen und Sorgen sind für immer vorbei. Ich, der Herr, bin es, der in eurem Leben, euer Leiden ein Ende macht. Wie kommt ihr dazu, euch vor Menschen zu fürchten, die doch sterben müssen, die vergänglich sind wie Gras? Vergesst doch nicht, wer euch geschaffen hat. Es ist derselbe, der Himmel und Erde gemacht hat. Warum zittert ihr denn immerzu vor Zorn vor euren Unterdrückern? Lasst sie wüten, so viel sie wollen. Sie können euch nichts anhaben. In Kürze werden die Gefangenen befreit. Sie sollen nicht im Kerker umkommen. Sie sollen nicht verhungern. Denn ich, der Herr, bin euer Gott. Mein Name ist Herr über alle Mächte. Ich wühle das Meer auf, dass die Wogen brausen. Ich spanne den Himmel aus und stellte die Erde auf festen Grund. Und ich sage den Bewohnern Jerusalems, ihr sollt mein Volk sein. Ihr sollt meine Weisungen verkündigen. Und ich halte meine schützende Hand über euch. Amen. Wir singen jetzt das Monatslied 903 im orange Heftle.
Thank you.
Wir hören gleich das Predigtwort. Ich will einleitend Ihnen kurz die Landschaft vor Augen führen im Norden von Israel. Da gibt es Galiläa, diese Gegend, eine hügelige Gegend an der Grenze zum heutigen Syrien. Und da gibt es eben auch den See Genezareth. Vielleicht waren Sie schon mal da, wenn nicht, das lohnt sich, da mal hinzufahren. Der See Genezareth, an dessen Ufer auch Nazareth liegt, wo Jesus aufgewachsen ist, und viele Berichte aus den Evangelien spielen dort im Norden Israels. Und dieser See Genezareth, will ich noch sagen, der hat eine Breite von 13 Kilometern, also müsste ungefähr von hier nach Freudenstadt sein, wenn Sie sich vorstellen, wenn da einfach Wasser wäre. Gut 20 Kilometer lang, jetzt keine Pfütze, aber auch kein Meer. Und vor allem am Westen gibt es Berge, aber auch im Osten, hügeliges Gebiet. Dort spielt das also. Und da berichtet das Evangelium nach Markus Kapitel 4, nachdem einiges erzählt wurde, was gelaufen ist, am Abend dieses Tages sagte Jesus zu seinen Jüngern: Wir wollen ans andere Ufer fahren. Sie ließen die Volksmenge zurück, dann fuhren sie mit dem Boot los, in dem er, Jesus, saß. Auch andere Boote führen mit. Da kam ein starker Sturm auf. Die Wellen schlugen ins Boot hinein, so dass es schon voll lief. Jesus schlief hinten im Boot auf einem Kissen. Seine Jünger weckten ihn und riefen: Lehrer, macht es dir nichts aus, dass wir untergehen? Jesus stand auf, bedrohte den Wind und sagte zu dem See: Werde ruhig, sei still. Da legte sich der Wind und es wurde ganz still. Und Jesus fragte die Jünger: Warum habt ihr solche Angst? Wo ist euer Glaube? Aber die Jünger überkamen große Furcht. Sie fragten sich: Wer ist er eigentlich? Sogar der Wind und die Wellen gehorchen ihm. Eine eindrückliche Geschichte, vom brausenden Sturm zur großen Stille, von schäumenden Wellen zur spiegelglatten See, welch ein Drama auch, Angst und Stärke, Schlaf und Panik, Verzweiflung und Ruhe, Nacht und Wind, die große Stille, der Notruf und die Standpauke und am Ende die Frage nach dem Gottvertrauen und: Wer ist dieser Jesus eigentlich? Wer ist das? Eine eindrückliche Geschichte, und wohl deshalb sieht man sie auch oft in Kirchen. Ich habe mir so in der Vorbereitung, habe ich mich erinnert, mir auch überlegt, wir haben ja in den Kirchen eher zurückhaltende Ausstattung, sage ich mal, was Bilder angeht. Wir haben hier in Schopfloch klar das Paramount vor dem Altar, diesen Teppich. Dann haben wir hinten im Chorraum dieses Fenster aus der Leidensgeschichte Jesu. Wir haben natürlich ein Kruzifix, kann man auch sehen. Das erzählt auch einiges. Es ist eine gute Sache, dass es auch Bilder gibt in Kirchen, meine ich. Da gab es auch Streit darüber im Laufe der Geschichte. Ich finde, es ist gut, weil wir eben Augenmenschen sind und weil man die Geschichten der Bibel auch malen kann. Das kann auch helfen. Und es kann auch mal sein, dass eine Predigt lange wird oder langweilig. Dann haben die Augen was zum Sehen. Finde ich gut. Und ich finde es auch gut, weil die Auswahl der Bilder uns nochmal dazu bringt, zu überlegen, was ist eigentlich wichtig? Was ist wesentlich? Was brauchen wir? Welche Informationen? Was muss uns gesagt werden? Was wollen wir vor Augen haben? Und was sollen wir auch vor Augen haben? Womit sollen wir uns beschäftigen? Was soll uns prägen? Und mir sind zwei Kirchen eingefallen, in denen ich in den letzten Jahren oft war. Die eine ist die Kirche in Hallwangen drüben. Die haben im Chorraum so ein schönes, großes Buntglasfenster, relativ modern, relativ neu. Da steht oben drüber, sind zwei Buchstaben, Alpha und Omega, also Jesus Christus, der Erste und der Letzte, von A bis Z. Und dann sind da sechs Bilder, sechs Szenen. Natürlich die Geburt von Jesus, Weihnachten, natürlich die Kreuzigung, Karfreitag, natürlich die Auferstehung, Ostersonntag. Aber dann die drei anderen Bilder, der zwölfjährige Jesus im Tempel, vielleicht wegen der Konfirmanden und der Teenies, Streit zwischen Jesus und seinen Eltern. Dann Maria und Martha, diese spannende Frage, wie ist das mit der Arbeit und der Sorge? Und eben der sinkende Petrus, der im Sturm in den Wellen untergeht und Angst kriegt. Und genauso ist die Sturmstillung abgebildet in der Kirche in Remmingsheim. Interessanterweise, die heißt die Peterskirche, Petrus, der Fels. Und da sind verschiedene Fresken und auch so ein Teil restauriertes von dem Boot im Sturm. Und es steht drunter aus der Lutherbibel, das Schiff litt. Wie so die Wellen hochgehen und der Sturm bläst, das Schiff litt. Und ich habe immer gedacht, das haben sie gut ausgesucht, da kann man sich wiederfinden. Das Lebensschiff leidet, das Kirchenschiff leidet. Es wird ja auch zweimal erzählt im Markus- und im Matthäus-Evangelium. Wir haben gerade die erste Geschichte gehört und es wird nochmal erzählt, wo der Petrus dann auch aus dem Boot auf den See steigt, Jesus entgegen und wo er dann absäuft, wo er Angst kriegt und überwältigt wird von der Gefahr. Wir kennen Stürme, wir kennen die Angst, darüber brauche ich gar nicht groß zu reden. Hier oben vielleicht eher den Sturm als die großen Wasserwellen, vielleicht kommt heute noch mal einer, ist ja vorhergesagt. Wenn sich so die Tannen wiegen und es knackt im Wald und vielleicht auch im Dach, wenn es die Autos so ein bisschen, wenn man spürt beim Fahren, wie so der Seitenwind kommt. Wir kennen die Lebensstürme, wir kennen alle auch die Enge, die sich da in unserem Brustraum bemerkbar macht, die uns einschnürt. Wir könnten ja wahrscheinlich stundenlang jetzt reden, wenn jeder eine kurze Geschichte erzählen würde von der Angst, da hätte jeder was zu sagen. Wird sich vielleicht nicht jeder trauen, aber jeder hätte was zu sagen. Ein Ausleger schreibt über den Sturm und die Wellen, es sind die unheilvollen Mächte. Hinter den Naturgewalten, so ist die Vorstellung, sind Dämonen am Werk. Die unheimliche Macht des Meeres wird hier verstärkt durch die bedrohliche Finsternis der Nacht. Es sind fremde Mächte, dafür stehen Meer und die Wellen. Es sind gefährliche Mächte, unkontrollierbar, zerstörerisch. Immer auch ein Hinweis und eine Erinnerung dafür, dass es auch die Gegenkraft gibt. Es gibt nicht nur den guten Gott, den schöpferischen Gott, es gibt auch die Kraft, die gegen Gott ist und gegen das Leben. Es gibt den Teufel und das Teuflische. Es gibt das Chaos, das Durcheinander, das die gute Ordnung Gottes zerstören will. Es gibt da einen Willen, der uns kaputt machen will. Und die gute Nachricht dieser Geschichte heißt, Jesus ist der Herr. Ich habe mich erinnert, früher gab es diese Bud Spencer-Filme, gibt es immer noch, ist jetzt nicht die Höhe der Kinokunst, aber in einem Film, da spielt er so einen Typen, der so ein bisschen aufräumt, macht er immer. Und dann sagt er irgendwann zu seinem Bösewicht, eins musst du dir merken, es gibt immer einen, der ist noch stärker. Ja, also du kannst die Leute tyrannisieren, du kannst da klauen und alles Mögliche machen, aber irgendwann begegnet dir einer und der ist stärker als du. Und das ist die Botschaft auch von dieser Geschichte. Es gibt einen, der breitet die Gottesherrschaft aus und der breitet den Frieden aus. Und der ist stärker. Wie im Psalm, die Wellen brausen, sie brausen mächtig, die Wogen gehen hoch, aber der Herr ist noch größer. Er ist größer als der Sturm und er ist größer als die Angst. Diese Geschichte von der Sturmstillung ist eine Geschichte von ihm. Aber es ist auch gerade deshalb auch eine Geschichte von uns Menschen. Interessant, wenn man da ein bisschen nachforscht. Wie gesagt, Kapitel 4, wo die Geschichte steht, im Markus-Evangelium, berichtet von einem langen Tag, den Jesus mit seinen Jüngern hatte. Da waren viele Menschen da, Die wollten ihn hören, die wollten ihn sehen, die wollten ihn erleben. Und man kann sagen, das war so ein Schultag. Jesus hat ein Seminar gehalten. Er hat viel geredet. Die Jünger haben es natürlich mitgekriegt. Sie waren auch am Anfang ihrer Schulzeit, ihrer Jüngerschaft. Und Jesus hat vom Glauben geredet. Dieses berühmte Gleichnis vom Senfkorn, das kleinste Körnchen, das es gibt, das zum größten Baum wird. Nachmittags hat er dann, er war ja der Chef, hat dann Überfahrt angeordnet. Die Ausleger sagen, es war vielleicht nachmittags um 3 oder so. Und sie waren am Westufer und er hat angeordnet, wir fahren jetzt rüber auf die Ostseite. Dahin hat er sich oft zurückgezogen, um Ruhe zu haben. Und wie gesagt, der Tag war turbulent gewesen. Er hatte viel geschafft, er war viel beansprucht worden. Er hatte einige Jünger, die sich auskannten mit dem Boot. 4 waren ja ehemalige Fischer. Und so sind sie in dieses Boot eingestiegen. Man hat übrigens auch so ein Fischerboot ausgegraben vor einigen Jahrzehnten am See Genezareth, sogenannte Jesusboot. Kann man auch bei Google finden. Es stammt aus dem 1. Jahrhundert, konnte gerudert und gesegelt werden, 8 Meter lang und 2 Meter breit. Also würde wahrscheinlich hier vorne reinpassen, vor den Altar. So 2 VW-Busle hintereinander, sowas in der Art. Es ist wichtig, sich das vorzustellen, das war kein Seenotkreuzer mit Doppelwand und Aluminium und Bullaugen aus Panzerglas, sondern das war so ein bauchiges Schiff, weiß nicht genau, vielleicht 1,5 Meter Höhe vom Kiel bis zum Bordrand. Und wenn dann da ein Dutzend Männer eingestiegen sind, dann ging das Ding in die Knie und dann war vielleicht zwischen der Wasseroberfläche und dem Bordrand vielleicht noch 1,5 Meter Platz, weiß nicht genau. Ja, also da braucht es dann keine Wellenbrecher mit 20 Meter Höhe, damit das Wasser ins Schiff kommt. Und Jesus hat geschlafen, hat sich hingelegt, irgendwie gemütlich und hat ein Nickerchen gemacht. Ich habe mich erinnert, erfahrene Pfarrer sagen, wenn Hausfrauen im Gottesdienst schlafen, dann ist das gut. Dann haben sie einmal, also Familienmanagerin, dann haben sie einmal eine Stunde in der Woche Ruhe. Wenn sie dann einnicken, ist ein Zeichen von Entspannung, das ist gut. Die Experten sagen auch, wenn Demenzkranke im Pflegeheim im Gottesdienst einschlafen, ist auch gut. Das heißt nämlich, sie entspannen sich. Die Demenz ist anstrengend, das Leben ist verwirrend. Und wenn sie sich einmal sicher fühlen und einschlafen, dann soll man sie ja schlafen lassen. Das ist ein gutes Zeichen. Und wer Auto fährt und Mitfahrer hat, der weiß das auch. Wenn die still sind und schlafen, ist ein gutes Zeichen. Wenn sie nicht still sind und Bemerkungen zum Fahrstil machen, sind sie nicht entspannt. Jesus schläft, der Meister. Man kann annehmen, er war rechtschaffen müde. Wie gesagt, da war viel los. Aber er muss sich auch geborgen gewusst haben. Wahrscheinlich hat er gedacht, meine Jungs, die kriegen das hin, die sind Experten. Und er hatte sicher auch ein tiefes Gottvertrauen. Der Vater im Himmel, der sorgt für mich. Und jetzt kommt der Sturm. Am See Genezareth ist das typisch, da gibt es diese höheren Berge ringsum und dann gibt es solche Fallwinde. Dann kann es sehr schnell und sehr plötzlich sehr stürmisch werden. Der Wind frischt auf, die Wellen werden größer. Und jetzt kommt das Drama, der Jesus schläft einfach weiter. Und die Experten, die geben sehr schnell den Kampf gegen die Wellen auf. Und sie werden sehr schnell panisch. Sie haben Todesangst. Und ein Ausleger hat geschrieben, wenn Stürme toben, dann lernen wir uns selbst kennen. Die eigenen Grenzen und Möglichkeiten, wie wir auf Herausforderungen des Lebens eingehen, wie wir sie angehen. Die Jünger werden sich in einem gesunden Selbstbewusstsein als Profis der Seefahrt verstanden haben. Sie waren ja Fischer, alles im Griff, schon 1000-mal gemacht. Jesus werden sie nicht ans Ruder gelassen haben, das wollten sie schon selbst halten. Er war zuständig fürs Lehren und Predigen, sie für den Rest. Vielleicht haben sie sogar zu ihm gesagt, leg dich schlafen, ruh dich aus. Wir schaukeln das Schiff schon. Vielleicht waren sie auch froh, dass sie mal etwas beitragen konnten. Aber jetzt kommt ein anderer Ton. Jetzt werfen sie ihm vor, kümmert's dich nicht. Ja, das ist ein sehr rauer Ausdruck. Kümmert's dich eigentlich nicht, wie es uns hier geht? Vorwurfsvoll, auch unter Druck. Wenn Stürme toben, lernen wir uns selbst kennen. Aber das andere eben auch, wenn Stürme toben, dann lernen wir Jesus kennen. Die Jünger kannten Jesus als Heiler, Versorger, Vertreiber von bösen Geistern und Lehrer, aber eben noch nicht als Herr über Wind und Wellen. Den sollten sie kennenlernen. Jesus spricht ein Wort und es geschieht. Wie Gott ein Wort sprach und das Chaos im Anfang der Welt zum Schweigen verurteilt. Er spricht dieses Wort nicht aus der Hektik heraus, sondern ganz aus göttlicher Ruhe. Er ist der Herr aller Turbulenzen. Und ihn interessiert das eine: Warum glaubt ihr nicht? Warum glaubt ihr das nicht? Denn das ist das Neue und das Wichtige. Da ist der Herr mit der Vollmacht über Wasserfluten, Sturm und Meer, auch in der bedrohlichen Finsternis der Nacht. Wie wir es gehört haben in der Schriftlesung, auch im Psalm, der Herr, der auch über den Wasserfluten steht, über dem Chaos. Der Sturm schafft Klarheit, die Angst sortiert das Innere und jeder kann es sehen und hören. Die Todesangst konnte nur entstehen, weil die Jünger völlig auf die tobenden Elemente fixiert waren. Wie geht es Ihnen? Worauf sehen Sie? Noch einmal, Jesus hat das Ganze ja angeordnet. Sie sind überhaupt nur in dem Boot, weil Jesus gesagt hat, wir fahren da jetzt auf die andere Seite. Er hat das angeordnet. Er ist der Meister. Und sie reden ihn dann auch logischerweise als Lehrer an, als Meister. Zum ersten Mal übrigens wird es berichtet hier. Wer zu ihm gehört, der folgt ihm und der lernt von ihm. Und er lernt auch das Gottvertrauen. Der lernt, dass er Gottes Sohn ist, Gott mit uns. Und er darf auch lernen, wie man mit der Angst umgeht, wie man in der Gefahr Zuversicht hat. Da haben die Jünger noch etwas vor sich. Wie gesagt, es gab ja dann diese zweite Sturmgeschichte auch noch, wo es der Petrus ein bisschen besser gemacht hat, aber auch noch nicht kapiert hat. Es darf auch eine Weile dauern. Vielleicht haben wir auch noch etwas vor sich, vor uns. Ich meine, Jesus wollte seinen Schülern eine Lernerfahrung ermöglichen. Er hat im Unterricht über den Glauben gesprochen, den Tag über, und jetzt gibt es eine praktische Übung dazu. So wie es dann auch im nächsten Kapitel, also gleich im Anschluss, berichtet wird, dass Jesus der Herr ist und sich als Herr zeigt über Dämonen, über eine chronische Blutung und die damit verbundene Ausgrenzung aus dem Dorfleben und schließlich, als er sich zeigt als Herr über den Tod. Und die Frage ist immer, wer ist dieser? Wer ist das? Was kann er? Was tut er? Er ist da, auch im Boot, mitten im Sturm. Und er macht es vor als guter Lehrer. Vertraut mir, so wie ich dem Vater vertraue. Wie gesagt, er hatte den Tag über den Glauben mit einem Senfkorn verglichen. Ein kleines bisschen reicht schon. Es muss kein großer Glaube sein, aber ein bisschen Vertrauen. Wie ist das mit den Stürmen im Leben? Wie ist das mit den Stürmen als Christ? Wenn Sie wählen könnten, was würden Sie nehmen? Den Sturm oder am Ende der Geschichte diese große Stille, diese tiefe Ruhe, die Jesus schafft als Schöpfer, der das Chaos bändigt, der Nacht und Tod souverän anweist zu kuschen? Hätten wir das nicht alle gerne von Anfang an und ausschließlich? Aber die Realität ist, auch in der Bibel, so wird es berichtet, zum Beispiel bei Paulus, als er auf Missionsreise ging, als er das Boot bestieg, das Nachfolge heißt, da erhob sich ein Sturm der Juden und Heiden gegen ihn, berichtet die Apostelgeschichte. In Lystra hat er Prügel gekriegt, in Philippi saß er im Knast, in Athen begegnete ihm beißender Spott und so ein ganz herablassendes Lächeln der Gebildeten. Und Luther hat gesagt, so geht's, kommt Christus ins Boot, es wird nicht lange still bleiben, es wird Wetter und Ungestüm geben. Ein Kollege predigt, wer bewusst sein Leben diesem Herrn übergibt, wer bewusst seinen Schritt in sein Boot nimmt, bei dem wird es Wetter und Ungestüm geben. Keiner kommt um diese Erfahrung herum, wenn er den Schritt wagt. Gegenwind wird ihm ins Gesicht blasen und Wasser wird ihm bis zum Hals steigen. Aber liebe Freunde, so sagt er weiter, Sturmzeiten sind keine Zeiten für Jesu Abwesenheit, sondern Signale seiner besonderen Nähe. Ich würde das jedem gern ins Stammbuch schreiben. Sturmzeiten des Lebens und Sturmzeiten in der Welt sind kein Zeichen von Gottes Abwesenheit, sondern Signale seiner besonderen Nähe. Je größer unsere Ängste werden, je näher könnten wir bei dem Herrn sein. Erst Windstärke 10 macht klar, in welchem Boot wir sitzen. Und dann sagt er zum Thema Angst und Glauben, der Sturm bläst, die Segel fetzen, der Kahn ist vor dem Kippen und Jesus schläft. Wenn Jesus doch mitgekämpft hätte, wenn er Schulter an Schulter bei ihnen gestanden, wenn er ihnen wenigstens ein gutes, tröstendes, aufmunterndes Wort gesagt hätte. Aber er war ja weg, er hörte nichts, er schlief den Schlaf des Gerechten. Das ist nämlich die Angst. Wir könnten alleine kämpfen, während Jesus selig schlummert. Er sieht uns nicht, er hört uns nicht, er hilft uns nicht. Und ich frage Sie, ist das nicht Ihre geheime Angst, wenn Ihr Lebensboot so schwankt? Wenn Ihnen die Wasser bis zum Halse steigen, wenn Sie geschüttelt sind vor Ängsten, ist das nicht Ihre Angst? Jesus sieht Sie nicht, Jesus hört Sie nicht, Jesus schläft. Jesus Schlaf ist die Ursache der Angst. Jesus selbst ist die Ursache unserer Angst. Zuerst einer Herzensangst. Die Männer hatten ja schon viele Stürme bestanden. Eine steife Brise und nasse Klamotten machten ihnen nicht zu schaffen. Aber jetzt auf einmal machte sich eine Herzensangst breit. Ob es nicht doch schlimmer war als sonst? Und nach der Herzensangst, da kommt ja die Lebensangst. Schaffen wir es denn überhaupt? Oder ist jetzt mein Leben zu Ende? Und dann kommt die Todesangst. Jetzt ist's aus. Nicht nur der Kahn läuft voll, auch ihr Herz wird voll, randvoll von Sorge. Jetzt ist Schluss mit unserem Leben. Und die Winde blasen's einem ins Ohr. Ihr schafft es nicht, ihr habt's verspielt, ihr habt verloren. Deshalb heißt es schon im Psalm 71, du lässest mich erfahren große und viel Angst. Nicht ihre Krankheit, du lässest mich erfahren. Nicht meine ängstliche Natur, nicht meine Vergangenheit, nein, du, Herr, lässt mich erfahren große Angst. Oder im Psalm 61, mein Herz ist in Angst. Und Jesus selbst hat zu den Jüngern gesagt, nach dem Johannesevangelium, in der Welt habt ihr Angst. Nicht die anderen, nicht die, die sich von Jesus fernhalten, nicht die, die nichts wissen wollen von ihm, sondern ihr Jünger, die ihr mir gefolgt seid und jetzt bei mir seid und die ihr meinen Auftrag ausführen werdet, ihr habt Angst. Bei einer solchen Kette von Verängstigten, von Psalmisten und Propheten und Jüngern, bei solch einer Kette von Angstzeugen brauchen wir uns unserer Angst nicht zu schämen. Angst muss kein Symptom der Sünde sein, sondern kann ein Zeichen des Glaubens sein. Ein gefährlicher, aber wahrer Satz. Angst kann Zeichen des Glaubens sein. Wer nicht in Jesu Boot steigt, erfährt von dem allen nichts. Angst kann ein Symptom des Glaubens sein. Und noch einmal Luther, er hat gesagt, nur wer gründlich erschrocken ist, wird auch gründlich beten können, wird sich gründlich dem hinwenden, der helfen kann. Ob Sie Ihre Not vielleicht unter diesem Blickwinkel sehen könnten, als Glaubensschule, ob ihre Angst Hilfe werden darf zur Konzentration, ob sie in der Enge den Ruf zur Sache hören, den Ruf zum Herrn. Also kurz, ob wir lernen wollen, im Sturm auf ihn zu schauen, ihn, den Herrn. Ich schließe mit Dietrich Bonhoeffer. Er hat gesagt, ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. Ich lade ein zum Gebet. Herr Jesus, so sei dir alles hingelegt, so treib du uns in deine Arme. Nur dort sind wir geschützt und geborgen. Wir bringen dir diese Welt, wir bringen dir unsere Gemeinde, die Alten und die Kranken, und wir bringen uns selber. Herr, schenk uns diesen großen, ungeteilten Glauben, der uns die Angst nimmt. Amen. Ich bin bei dir, 954 im roten Heft. Bitte heben Sie sich zur Fürbitte. Und wir rahmen die Fürbitte noch einmal mit dem Tessé-Vers von Teresa von Avila, Nichts soll dich ängsten, 574. Herr Jesus Christus, wir haben die Geschichte von der Sturmstillung gehört. Die Jünger hatten Angst um ihr Leben, aber du bist größer als der Sturm. Du bist größer als alles, was sie bedrohen konnte und auch größer als alles, was uns bedrohen kann. Still sagen wir dir, was uns Angst macht. Wir danken dir, dass du uns hörst.
Nichts soll dich ängsten, nichts soll dich quälen. Wer sich an Gott hält, ihm wird nichts fehlen. Nichts soll dich ängsten, nichts soll dich quälen. Dich trägt Gott, Amen.
Guter Herr, die Jünger haben in ihrer Angst um Hilfe gerufen und du hast es gehört. Sie konnten sich nicht retten, aber du hast es getan. Wir vertrauen darauf, dass du auch uns hörst, wenn wir rufen. Wir glauben, dass du auch uns hilfst, wenn wir Angst haben. Still bitten wir dich um Hilfe. Wir danken dir, dass du helfen kannst. Unser Retter, die Jünger waren vom Sturm bedroht und auch von Schuld und Sünde. Die bringen uns in Lebensgefahr wie der Sturm die Menschen im Boot. Du willst auch uns retten. Still sagen wir dir, wo wir etwas Falsches getan haben. Wir danken dir, dass du Schuld vergibst. Herr und Heiland, wir bitten dich auch für andere Menschen hier bei uns und auf der ganzen Welt, deren Leben wie auf einem kleinen Schiff im Sturm ist, für Kranke, für Einsame, für Menschen mit Schmerzen, für Menschen mit Hunger, für Menschen in Angst und Not. Still nennen wir dir ihre Namen. Wir freuen uns, dass du so gerne hilfst. Wir beten gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ein Schlusslied der Zuversicht, Stern, auf den ich schaue, 407. Dankeschön für das Opfer vom letzten Sonntag in Höhe von 181 Euro für die Iflinger Jugendkooperation IFJUCO. Ihr Opfer heute erbitten wir für die vielfältigen Aufgaben der eigenen Gemeinde. Herzliche Einladung zum Reset-Gottesdienst heute um 17.30 Uhr in der Iflinger Halle mit Pfarrer Timo Stahl aus Dornstetten. Thema ist der Film Die Hütte, ein Wochenende mit Gott. Vor Jahren ist Mackenzies jüngste Tochter verschwunden. Ihre letzte Spur fand man in einer Schutzhütte im Wald. 4 Jahre später erhält der Vater eine rätselhafte Einladung in genau diese Hütte. Der Absender ist Gott. Trotz seiner Zweifel lässt sich Mackenzie auf diese Einladung ein. Eine Reise ins Ungewisse beginnt. Was er dort vorfindet, verändert seine Welt für immer. Mit dabei sind das Anspielteam, Musikteam und Singteam. Parallel wird eine Kinderbetreuung angeboten und im Anschluss gibt es einen kleinen Imbiss. Einladungszettel liegen auf. Am Dienstagnachmittag findet der erste Seniorennachmittag in diesem Jahr statt. Pfarrer Karl-Heinz Joos wird über das Leben und Wirken des Pfarrers und Liederdichters Philipp Friedrich Hiller berichten. Beginn ist 14 Uhr in der Pfarrscheuer in Oberiflingen. Im zweiten Teil werden Dias aus dem Nachlass von Hanna Bauer gezeigt. Am Donnerstagabend ist Religionsunterricht für Erwachsene im Gemeindehaus in Unteriflingen, Beginn um 20 Uhr. Und am Freitagabend ist Bibelstunde um 19.30 Uhr mit Otto Schneider im Gemeindehaus. Freundliche Einladung zum Gottesdienst am kommenden Sonntag um 10.15 Uhr mit Pfarrer Ole Dost. Parallel dazu ist Kindergottesdienst im Gemeindehaus. Und schließlich darf ich Sie herzlich einladen, jetzt gleich im Anschluss zum Kirchcafé. Da vorne ist schon alles hergerichtet. Und nun bitte ich Sie, zum Segen zu erheben. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden.